Welt ist irre. Überall Krisen, Konflikte, Kommentare, aber wenig Klarheit. In diesem Podcast treffen zwei aufeinander, die sich auskennen. Der eine, ehemaliger Topmanager, dann Lobbyist in Berlin und Brüssel, heute Sachbuchautor. Direkt, provokant, analytisch. Der andere, Politikberater, Stratege, einst Protokollchef bei einem obersten Verfassungsorgan, heute SPD-Vorsitzender auf kommunaler Bühne. Denkt groß, auch wenn es um kleine Strukturen geht. Anspruchsvoll, strategisch, unbequem, ehrlich. Gemeinsam sprechen sie über das, was in dieser irren Welt in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gerade passiert. Mit Haltung, Humor und klugem Kopf. Fundiert, schlagfertig und manchmal ein rotes Tuch. Willkommen bei Die Welt ist irre. Für viele ein rotes Tuch.
Ja, lieber Hans, herzlich willkommen, sage ich heute. Schön, dass wir es geschafft haben, heute in diesem kleinen Studio zusammenzukommen. Wir haben ein großes Projekt vor uns, unseren eigenen Podcast mit der Bezeichnung Die Welt ist irre. Ja, sie ist wirklich irre. Ich empfinde sie so, wohin ich schaue, alles ist verrückt. Angefangen an der örtlichen Ebene bis hin zur Bundes- und Weltpolitik, alles ist verrückt. Darüber wollen wir uns austauschen und ich freue mich auf diese und auf die nächsten Folgen, die ja immer freitags dann über den Sender gehen.
Danke, Dietmar. Ich sehe das genauso wie du, weil wir ja im Dialog immer waren und wir auch die Themen behandelt haben, aber ohne eben eine Aufnahme und ein Publikum, nur unter uns. Und deswegen frage ich heute, warum siehst du heute so müde aus?
Ja, das ist tatsächlich richtig beobachtet. Ich fühle mich noch ein bisschen müde. Ich habe einen langen, sehr intensiven Kommunalwahlkampf hinter mir. Du weißt, ich habe für die SPD vor Ort gekämpft und leider nicht so gut abgeschnitten, wie wir das erhofft haben. Aber wie die ganzen Wahlwissenschaftler das inzwischen schon festgestellt haben, es liegt am Bundestrend. Die Parteien, die im Augenblick den Bund regieren und damit uns regieren, sind ja vor Ort nun auch die Parteien, um die es geht. Und viele Wählerinnen und Wähler können einfach nicht unterscheiden. Worum geht es denn? Geht es um den Bund? Geht es ums Land? Geht es um die Kommune? Das wird alles in einen Topf geworfen. Das müssen wir jetzt erleiden. Ja, wir haben in unserer Stadt vor Ort kein besonders gutes Ergebnis für die SPD einfahren können, aber die Ergebnisse in Berlin sind ja auch nicht toll. Und darunter leiden wir, aber das werden wir auch ertragen.
Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die SPD nicht den richtigen Wahlkampf geführt hat, nicht nur hier, sondern auch im Bund? Man ist zwar an der Regierung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man auch gut regiert.
Ja, so sieht es im Ergebnis aus. Es gibt ja viele, viele Versuche, also sich mit der AfD auseinanderzusetzen, aber es verfängt nicht. Und das haben wir bei vielen Gesprächen an den Marktplätzen und an den Haustüren festgestellt. Die Menschen unterscheiden nicht zwischen Bundespolitik und örtlicher Politik. Man traut den Rechtspopulisten einfach im Augenblick zu, dass sie mitregieren können. Ich glaube das nicht. Ich halte auch die Position für höchst gefährlich, die da immer wieder hinausgeblasen werden. Es geht ja wie in Amerika auch um das sogenannte Establishment, das man bekämpfen will, was es vor Ort natürlich in der Form gar nicht gibt. Aber das verfängt alles nicht. Und soweit du die Bundespolitik angesprochen hast, naja, also ob die so gut ist, daran kann man tatsächlich Zweifel haben. Die habe auch ich.
Für mich als Nicht-Politiker stellt sich immer wieder die Frage, warum ist das eigentlich so? Man ernennt Menschen, die eine Parteikarriere gemacht haben für eine bestimmte Position. Siehe zum Beispiel jetzt der Finanzminister, der aus dem Hut gezaubert wurde, obwohl man einen sehr etablierten Mann gehabt hat, als Finanzminister und trotzdem wurde es politisch anders besetzt. Das ist für mich die Frage, geht so etwas? Ist das normal in der Politik? Denn da ist ja nicht Fachwissen gefragt, sondern da wird ja irgendetwas konstruiert aus meiner Sicht.
Ja, da berührst du natürlich einen ganz wunden Punkt, insbesondere bei mir. Auch ich bin der Meinung, dass man einen Architekten des Misserfolgs nicht zum Finanzminister machen kann. Das habe ich innerhalb der Partei auch kritisiert. Und das führt genau zu den Eindrücken, die nicht nur du hast, sondern den viele, viele tausend Menschen haben. Wie kann es sein, dass jemand, der sehr, sehr wenig Erfolg bei einer Wahl gehabt hat und den auch dann zu verantworten hat, den geringen Erfolg, wie kann es sein, dass der auf einmal Vizekanzler ist? Das sind Strukturen in der Politik, die ich genauso kritisiere, die ich auch für falsch halte. Aber ausbaden müssen das die Ortsvereine vor Ort, die dann mit solchen schlechten Ergebnissen, wie jetzt gerade erlebt, leben müssen.
In der Kommunalpolitik überhaupt vor Ort, wie du sagst, ist es natürlich verständlich, dass die Menschen andere Themen hören wollen und auch Stellungnahmen der Politiker, aber nicht nur Stellungnahmen, sondern auch Umsetzungen. Und bei den Umsetzungen, da habe ich immer das große Gefühl, das funktioniert in dieser Form gar nicht. Es wird gesagt, ja, die berühmten Sonntagsreden, aber was heißt das in der Umsetzung? Was kann davon wirklich umgesetzt werden? Abgesehen mal vom Geld, das wird ja nun rausgeschüttet ohne Ende, was ja auch schon ein negatives Beispiel ist für eine gute Regierungsführung aus meiner Sicht. Aber es wird gemacht und es wird so viel Geld in die Hand genommen, dass man trotzdem im Etat eine Lücke hat. Das verstehe ich als Außenstehender erst einmal politisch überhaupt nicht.
Das ist auch schwer zu kommunizieren. Und da gerät Politik ja auch an Glaubwürdigkeitsgrenzen. Inzwischen sind die weit überschritten, denn das kann man ja keinem mehr vermitteln, dass wir also Milliarden über Milliarden aufnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kein Geld dafür da ist, um kleinste Ausgaben noch zu finanzieren. Das bezieht sich jetzt alles auf die Bundespolitik. Aber wir vor Ort leiden natürlich darunter, weil wir das den Menschen erklären sollen, aber nicht erklären können, weil es sehr schwer nachvollziehbar ist, dass man in Berlin Versprechungen macht und sie dann nicht einhält. Gilt für alle, gilt nicht nur für Sozialdemokraten, gilt natürlich auch für Christdemokraten. Und der große Glaubwürdigkeitsverlust ist ja schon gleich zu Beginn eingetreten, indem Merz Dinge angepackt und umgesetzt hat, die er vor der Wahl kategorisch abgelehnt hat. Und wenn man jetzt mal auf Berlin schaut, stellen wir ja fest, dass die Regierung in vielen Bereichen unglaubwürdig ist, sowohl innenpolitisch, aber auch außenpolitisch. Und das stört mich gewaltig, insbesondere die Außenpolitik, die im Augenblick von der Regierung in Nahost vertreten wird, halte ich für eine Katastrophe.
Das ist natürlich eine ganz brandgefährliche Situation, vor der wir alle eigentlich stehen, denn der Nahe Osten ist ja nun relativ nah an Europa. Und wie gehen wir persönlich damit um? Da gibt es sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, aber die Umfragen sagen ja auch, man ist mit der Politik Israels nicht einverstanden im Moment. Jedenfalls sagt das die Mehrheit der Menschen. Und warum ist man nicht in der Lage, in der Bundesregierung zu sagen, Stopp, Waffenlieferungen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht dazu beitragen, wir können nicht und dürfen nicht dazu beitragen. Trotzdem tun wir es. Wir machen es weiterhin und wir haben keine Lösung eigentlich, um wirkliche eine Stellungnahme abzugeben, die auch glaubwürdig ist, sondern wir kriechen immer noch hinter einen Gedanken hinterher, der sagt, ja, da ist die Schuldfrage und die ist nicht gelöst, sagen einige, sie ist aber trotzdem nicht unsere Basis, um die Politik, die dort in Israel gefahren wird und die ist ja ultrarechts. Und das ist natürlich eine gefährliche Gratwanderung, weil auch Amerika dahinter steht Und nur deswegen kann Israel auch so auftreten, weil die Waffen vorhanden sind, um die Ideen, die man dort entwickelt hat, umzusetzen.
Das ist das große Problem, das ich im Augenblick in der Wahrnehmung von Politik vor Ort sehe. Die Berliner Politik ist nicht glaubwürdig, weil sie nicht realistisch ist. Die Menschen, wie du es gesagt hast, in der gesamten Bundesrepublik wollen einen anderen Kurs mit Israel. Dieses ganze Gerede von Staatsräson und Zurückhaltung, das ist eine Politik von vorgestern, die auch der Lebenswirklichkeit nicht mehr entspricht. Es kann doch nicht sein, dass wir sehenden Auges ertragen müssen, dass es in Palästina einen Völkermord gibt, einen grausamen Völkermord über Monate inzwischen, dass inzwischen weit, weit über 60.000 Menschen gestorben sind, täglich neue hinzukommen und wir nicht in der Lage sind, das, was die Menschenrechtskommission der UN festgestellt hat, nämlich dass es um Völkermord geht, das auch einfach mal zu erklären und das festzustellen. Dazu ist Deutschland nicht in der Lage. Das ist eine große Katastrophe, die bis natürlich wieder an die örtliche Ebene herangeht. Ich komme wieder auf die örtliche Ebene zurück. Das kannst du den Menschen vor Ort nicht mehr erklären. Wie du es sagst, dass wir Waffen liefern, dann mit den Argumenten, naja, die dürfen nicht eingesetzt werden im Krieg gegen Gaza, das ist ja lächerlich. Das verfängt ja nun überhaupt nicht, ist ja auch Quatsch, weil wir es gar nicht kontrollieren können. Aber die Zurückhaltung mit dem Staat Israel oder zumindest mit den Regierenden in Israel, die ja selbst im eigenen Land keine Mehrheit hinter sich haben für diesen diesen Genozid, den sie verursachen, alles das fällt uns vor Ort und natürlich auch in Berlin auf die Füße.
Ja, ich bin auch deiner Meinung, dass das als Nicht-Politiker sagen zu können, als Bürger, was passiert dort eigentlich? Und wenn wir mal fragen, wenn das in Deutschland wäre, bei der Vielzahl der Menschen, die dort ums Leben kommen, abgesehen mal mit der Geschichte mit der Hamas, das wird ja immer erklärt und das wird auch klar gesagt, ja, das war der Überfall. Richtig, das ist ein Punkt, aber es ist nur ein Punkt. Es gab mehrere Dinge, wenn man nämlich zurückgeht in der Geschichte, und das sollte man wirklich tun, um das Gesamte beurteilen zu können, dann können wir nur davon ausgehen, da ist mehr passiert, bevor dieser Überfall stattgefunden hat. Was sagt denn die Geschichte dazu? Und wer erklärt die Geschichte glaubwürdig? Ist es möglich, die glaubwürdig zu erklären? Oder nimmt man nur einen Aspekt heraus, um den dann zu beleuchten, und zwar intensiv zu beleuchten, ohne die anderen Argumente sich anhören zu wollen oder auch zu müssen?
Ja, das ist ja das große Problem. Also natürlich gibt es eine lange Geschichte, die auch vor dem Oktober stattgefunden hat. Das darf man auch nicht relativieren. Darauf kommt es auch gar nicht an. Aber die Verhältnismäßigkeit der Mittel, die im Augenblick eingesetzt werden, und ich glaube, das alleine reicht ja schon, für die Problematik zu sagen, also wir müssen einen ganz anderen Blick auf die Ereignisse haben. Das alleine reicht ja schon aus, um Politik so unglaubwürdig zu machen, dass man gar nicht mehr überlegt, wie sind denn die historischen Hintergründe und was gibt es für sonstige Ereignisse, die man vielleicht mit in die Betrachtung einbeziehen muss. Aber du siehst ja, nicht nur in Europa ist man nicht in der Lage, das zu beherrschen. Und warum? Weil Amerika natürlich die große Hand über Herrn Netanyahu hält und das auch noch zulässt, was da passiert.
Der ja eigentlich wegen Korruption vor Gericht stehen müsste, ne?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also das, was in Amerika im Augenblick passiert, hätte man sich für die Demokratie eines solchen reichen Landes ja nur schwerlich vorstellen können, soweit es noch eine Demokratie ist. Sie sind ja dabei, mehr und mehr abzubauen von demokratischen Strukturen und das sehr erfolgreich.
Das ist eigentlich auch höchst bedauerlich, weil gerade mit den USA, und man sagt ja immer Amerika, make America great again, das ist ja nicht Amerika, sondern das sind ja die USA. die dort die Rolle spielen. Aber wir müssen bedenken, es sind 330 Millionen Menschen. Aber es gibt gut 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und warum muss ein Land wie die USA den Kurs bestimmen?
Also wenn ich höre, dass Trump von einem Boulevard, einem zusätzlichen Boulevard am Mittelmeer träumt und das diesmal in Nahost und dafür also über 1 Million Menschen aus dem Land gedrängt werden, das ist weder historisch zu begründen, menschlich schon überhaupt nicht, das ist mit nichts zu begründen, außer vielleicht mit wirtschaftlichen Interessen.
Die Frage ist aber, Dietmar, welche Lösung gibt es in diesem Konflikt? Solange die USA die Hand drüber halten, also jetzt namentlich Trump und seine Genossen, was passiert dann eigentlich? Geht das so weiter oder gibt es eine Lösung? Verhandlungen gibt es ja nicht. Wenn selbst in Katar man nicht mehr sicher ist zu verhandeln, dann fragt man sich doch irgendwann auch, wie weit geht dieser Konflikt, den Israel offensichtlich nicht befrieden möchte, aufgrund bestimmter Umstände?
Ja, sag es doch ganz ehrlich. Also die Umstände sind, dass Herr Netanyahu einen Prozess befürchtet, den er nicht gewinnen wird. Und dass er demnächst ins Gefängnis geht wegen Korruption. Und das will er aufhalten. Das steckt doch unter anderem dahinter. Die Rechtspopulisten in Israel haben ja nun noch viel, viel schlimmere Ideen als möglicherweise Netanyahu. Aber sei es drum, egal welche Interessenlage jetzt überwiegt, Tatsache ist, dass täglich mehr Menschen sterben, entweder weil sie erschossen werden oder weil sie verhungern. Und ich sehe genau wie du im Augenblick keine Bereitschaft, das zu beenden. Und das wird in einer absoluten Katastrophe enden. Und wir Europäer schauen vom Straßenrand zu und beklagen es und sagen, wie schrecklich die Welt ist, aber tun nichts. Und das ist eine Situation, mit der ich einfach nicht mehr umgehen kann und nicht mehr umgehen will.
Nun hat die israelische Regierung ja ein Zeichen gesetzt mit dem Angriff auf Katar, also bei den Verhandlungen mit der Hamas. So, das kam bei mir sofort die Frage auf, was passiert eigentlich, wenn man den Ort verlegt der Verhandlungen nach zum Beispiel nach London oder nach Genf, wird dann auch dort bombardiert?
Ja, da haben die Europäer doch viel zu viel Angst. Da machen sie doch gar nicht mit. Also so nah ins Geschehen kommen, würde sie ja auch zu Beteiligten machen. Das funktioniert ja alles nicht. Man hat ja viel zu viel Rücksichtnahme gegenüber den beteiligten Ländern, insbesondere natürlich gegenüber Israel. Nein, dazu wird man nicht in der Lage und bereit sein. Ich befürchte Schlimmstes in dieser Region und möglicherweise irgendwann ein Aufbäumen anderer Staaten und Länder, die dann helfend eingreifen, sicherlich auch wieder aus eigenen Interessen. Also insgesamt ist diese weltpolitische Lage unsäglich und fürchterlich und einfach nur abstoßend und ekelhaft.
Das heißt, du siehst auch überhaupt keine Lösung im Moment, wie man diesen Konflikt, und da ist ja sehr viel Hass im Spiel, wie man diesen Konflikt überhaupt lösen könnte.
Nun ja, also solange man Trump nicht mal die rote Karte zeigt, mindestens aber die gelbe, und ihm sagt, also dass vielleicht auch wirtschaftliche Interessen von ihm berührt sind, wenn er nicht endlich mal eine andere Position einnimmt, solange sehe ich keine Veränderung. Und ich sehe Europa dazu nicht in der Lage. Ich schaue nur nach Großbritannien, wo man also selbst das Königshaus gezwungen hat, also für Trump einen Empfang auszurichten, nur um ihn mal in einer königlichen Kutsche fahren zu lassen, um dann hinterher also vielleicht gute Verhandlungsergebnisse auf politischer Regierungsebene zu bekommen. Das alles finde ich wirklich abstoßend. Und insoweit verstehe ich auch die Menschen, die sagen, das wollen wir nicht, das sind alles etablierte Parteien, das ist das Establishment, das wollen wir so nicht. Aber ich sehe noch keine Lösung, wo uns das wirklich am Ende des Tages hinbringt.
Die gesamte Politik der USA ist ja ohnehin fragwürdig, um es vorsichtig zu sagen. Die Zölle und alles, was dazugehört. Aber dieser Pomp, der da veranstaltet wurde, den du angesprochen hast in Großbritannien, das ist natürlich eine Nummer nur für Trump und für sein Ego.
Aber das ist jetzt ein so großes Feld, das sollten wir uns vielleicht für einen der nächsten Podcasts aufbewahren. Wir sind ja heute über die Kommunalpolitik eigentlich gestartet und beim Genozid in Israel dann gelandet. Aber das hängt ja alles mit allem zusammen. Und die Schrecklichkeit, die Politik heute umgibt, die ist einfach so negativ, dass man sie erwähnen muss. Und ich freue mich auf die nächste Woche, Hans. Herzlichen Dank heute für diesen ersten Einstieg in eine Welt, die, und ich glaube, da sind wir nicht auseinander, einfach nur noch irre ist.
Ich bedanke mich auch bei dir.
Das war Die Welt ist irre. Für viele ein rotes Tuch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns, empfehlt uns weiter, lasst eine Bewertung da. Überall, wo es Podcasts gibt. Ihr seid anderer Meinung? Habt Anregungen? Oder wollt selbst ein rotes Tuch sein? Dann schreibt uns. Wir lesen fast alles. Bis nächste Woche. Immer freitags ab 15 Uhr. Und noch eins. Bleibt kritisch.